Willkommen zum Podcast Wissen erinnern. Mein Name ist Frank Schweitzer. In dieser Staffel geht es um Maturitas. In den letzten Folgen haben wir von den Schwierigkeiten auf dem Wege zur Reife gesprochen. Ein wichtiges Element in diesem Prozess ist die Möglichkeit, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Sneewittchen musste lernen, was Heuchelei und Hinterhältigkeit bedeuten, um einen souveränen Umgang mit dem Bösen zu finden. Parzival musste lernen, dass höfische Manieren und gesellschaftliche Anerkennung nicht ausreichen. Er muss auch seine soziale und emotionale Intelligenz entwickeln, wenn er den Gral oder den Stein der Weisen finden will. Wenn Werde der du bist das Ziel des Reifeprozesses beschreibt, dann ist die Forderung, erkenne dich selbst, der Weg dorthin. Wir haben gute Gründe, vor diesem Weg zurückzuschrecken, weil wir damit notwendig in die Abgründe unserer eigenen Persönlichkeit blicken. Da lauern dann alle die Eigenschaften, die wir uns ungern eingestehen. Eitelkeit, Geiz und Habgier, unsere Ausschweifungen, Zorn und Wut, Selbstsucht, Neid, Feigheit und Faulheit. In der katholischen Kirche werden diese Eigenschaften als Todsünden bezeichnet. Stirbt man daran? Wir erinnern uns an die Alchemie, wo der Mensch als körperliche, geistige und seelische Einheit aufgefasst wird. Die Todsünden führen zum seelischen Tod, der dem körperlichen Tod oftmals nur vorausgeht. Auf dem Weg zur Reife machen wir uns notwendigerweise schuldig, nicht nur an anderen, sondern auch an uns selbst. Fehler machen gibt es leider nicht umsonst. Aber das muss ja nicht das Ende der Geschichte sein, wie unser heutiges Beispiel zeigt. Dazu gibt es übrigens eine einstündige Langfassung bei meinen Vorträgen zur versteckten Religion mit einem Link auf der Podcast-Homepage. Der Titel »Nach Hause« mit Musik vom Rapper Crow und einem Bild von Hieronymus Bosch, falls es Sie interessiert. Unsere heutige Geschichte steht im Neuen Testament bei Lukas im 15. Kapitel. Dort erzählt Jesus seinen Jüngern ein Gleichnis, also eine Geschichte, die im Grunde auch für etwas anderes steht. Hören wir mal die Übersetzung im heutigen Deutsch.
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde.
Das ist ein Archetyp in allen Geschichten über Maturitas. Wir müssen das vertraute Heim verlassen. Die Ablösung vom Elternhaus ist eine existenzielle Erfahrung, der jeder junge Mann und auch jede junge Frau auf dem Weg zum Erwachsenwerden ausgesetzt ist. Sneewittchen musste aus dem Schloss in den Wald gehen, in die Verborgenheit. Parzival musste aus dem Wald in das Schloss des König Artus gehen, also in die Welt. Das tut auch der jüngere Sohn im Gleichnis. Er wünscht sich eine Freiheit, die er offensichtlich zu Hause nicht finden kann. Es ist eine Freiheit, wovon? Vielleicht von den sozialen Normen, die er im Hause seines Vaters respektieren muss, von der Hierarchie der Geschwister untereinander. Und es ist eine Freiheit, wozu? Sich Ausschweifungen hinzugeben, die ihm zu Hause nicht gestattet wurden, und neue soziale Kontakte zu knüpfen. Also geht die Geschichte in der Fremde weiter.
Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber er bekam nichts davon.
Warum wird der junge Mann zum Schweinehüten eingeteilt? Wahrscheinlich, weil es das Einzige ist, was er kann. Etwas anderes als den Umgang mit Schweinen hat er in seinem ganzen Leben in der Fremde nicht gelernt. Die Schweine sind natürlich gleichnishaft gemeint, so wie die ganze Geschichte ein Gleichnis ist. In der Odyssee kommt Odysseus mit seinen Gefährten irgendwann auf die Insel der Kirke.
Das war eine Frau, welche die Fähigkeit hatte, alle Männer in Schweine zu verwandeln. Das ist hier gemeint. Und der junge Mann muss mit diesen Schweinen umgehen, ohne dass er an ihrem schönen, säuischen Leben tatsächlich teilhaben darf. Er darf nicht mit ihnen speisen. Da kommt zum ersten Mal eine Körperempfindung zur Sprache, der Hunger. Der Durst nach Ausschweifungen und berauschenden Getränken war es, der den jungen Mann von zu Hause weggetrieben hat. Aber der Hunger ist es, der ihn wieder zurückführt.
Endlich ging er in sich und sagte: Mein Vater hat so viele Arbeiter. Die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen, und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu: Schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern.
Der Vater hat zwei Möglichkeiten zu reagieren. Er könnte sagen: Scher dich aus meinem Haus. Mit einem Lumpen, der sein ganzes Geld mit Saufgelagen und in Freudenhäusern durchgebracht hat, will ich nichts mehr zu tun haben. Du hattest dein Erbteil. Wenn du nicht mehr damit anfangen konntest, dann sieh zu, wo du bleibst. Aber der Vater reagiert ganz anders. Er ist nicht hart, sondern weich. Er empfindet Mitleid, das heißt, er leidet mit. Dadurch realisiert er seine Liebe zu seinem Sohn und er macht die Rückverwandlung des Sohnes sichtbar, von einem Lumpen in einen Mann, der Festtagskleider trägt und einen Ring am Finger zum Zeichen seiner Würde. Und es wird ein Fest gefeiert, welches so ganz anders ist als die Feste, die der junge Mann mit seinen Saufkumpanen im Club gefeiert hat. Ein Fest der Erlösung und der Dankbarkeit. Dann ist ja alles nochmal gut gegangen. Eigentlich sollten wir mit diesem schönen, positiven Abschluss und dem Freudenfest am Ende schließen. Aber da es hier um den Weg der Reife geht, ist das Gleichnis mit dem Freudenfest nicht zu Ende. Der Vater hat nämlich zwei Söhne, wie wir wissen. Und während für den jüngeren Sohn das Freudenfest ausgerichtet wird, ist der ältere Sohn, der nie von zu Hause wegging, auf dem Feld und arbeitete. Bei Lukas heißt es:
Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte: Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm: Du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn?
Hier kommt eine große Ungerechtigkeit zur Sprache. Derjenige, der alles vergeudet hat, sich über alle sozialen Normen hinweggesetzt hat, in Saus und Braus lebte, ohne zu arbeiten, der wird erhöht und belohnt und gefeiert. Und derjenige, der immer da war, wenn es etwas zu tun gab, seinem Vater die Arbeit abgenommen hat, sich an alle Regeln gehalten hat,
der wird dafür nicht erhöht, belohnt und gefeiert. Muss man das akzeptieren? Die Antwort ist ja. Nur so kann der Weg zur Reife gelingen. Unsere menschliche Reaktion auf diese Unerhörtheit des väterlichen Verhaltens basiert auf einer unausgesprochenen Annahme. Das, was ich einem gebe, nehme ich direkt oder indirekt jemand anderem weg. Ich kann es ja nicht zweimal verteilen. Das stimmt sicherlich, soweit es die materiellen Güter betrifft. Was der ältere Bruder noch lernen muss, im Leben geht es nicht vornehmlich um die Verteilung materieller Güter. Es gibt auch Güter, die keinem Erhaltungssatz genügen, wo ich nicht einem etwas wegnehme, wenn ich es einem anderen gebe. Die werden unter dem Begriff der sieben Tugenden zusammengefasst: Glaube, Liebe, Hoffnung, Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Wenn ich Glaube, Liebe, Hoffnung, Weisheit teile, wird es nicht weniger. Darin liegt der Denkfehler des älteren Bruders, über den der Vater ihn dann freundlich belehrt.
Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Das führt uns zu der letzten Frage, die wir heute diskutieren wollen. Warum wird das Verlorene, was wieder den Weg nach Hause findet, so viel mehr gewichtet als das, was schon immer da war? Meine Antwort: weil diejenigen, die in die Ferne gegangen sind, eine Erfahrung mitbringen, die diejenigen, die immer zu Hause waren, nicht haben, nämlich die Erfahrung des Schuldigwerdens. Albert Schweitzer, mein großer Namensvetter, hat es in einer seiner Goethe-Reden so formuliert: Schuldig geworden zu sein bedeutet, ein teuer bezahltes, tieferes Verständnis der Dinge zu besitzen. Es ist diese Erfahrung von Schuld, die eine Läuterung, eine Katharsis überhaupt erst möglich macht. Dass die Erfahrung der eigenen Schuld, des eigenen moralischen Versagens eine heilbringende Erfahrung ist, aus der Positives wachsen kann, davon gibt es viele Zeugnisse in unserer Kulturgeschichte. Hier nur drei kurze Beispiele aus der Bibel. Der erste: Brudermord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel und muss danach in die Fremde gehen. Aber er bleibt am Leben. Mehr noch: Gott machte ein Zeichen an Kain, damit der nicht aus Versehen erschlagen wurde. Er wollte offensichtlich unbedingt, dass diese Erfahrung der Schuld und der Fremde in uns lebendig bleibt. Zweites Beispiel: die Geschichte von Jakob und Esau, seinem älteren Bruder. Jakob betrügt Esau um sein Erstgeburtsrecht und betrügt auch seinen Vater, als dieser vermeintlich Esau segnen will. Das Unrecht ist hier nicht zu übersehen, aber trotzdem wird Jakob und nicht Esau zum Stammvater der Israeliten, nachdem er, wie der jüngere Sohn im Gleichnis von Lukas, das Haus verlassen hatte und in die Fremde gezogen war. Die Schuld wird also umgewandelt in teuer bezahltes, tieferes Verständnis der Dinge. Ein letztes Beispiel aus dem Neuen Testament. Bei Markus im 14. Kapitel sagt Petrus zu Jesus beim letzten Abendmahl: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Genau das aber tut er in der Nacht darauf, so wie Jesus es ihm vorhergesagt hat. Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Nach unseren heutigen Maßstäben ist das eine moralisch fragwürdige Kreatur, aber genau dieser Mensch wird dann eingesetzt, um die christliche Kirche zu begründen und alle Päpste, die auf dem Stuhl Petri sitzen, stehen in seiner Nachfolge. Es muss also etwas geben, was die Schuldigen, sofern sie ihre Schuld erkennen und bereuen, den Unschuldigen voraus haben. Es macht sie menschlicher, authentischer, reifer, wenn sie durch diese Erfahrung gegangen sind. Aber das hat seinen Preis. Umsonst ist Maturitas nicht zu haben. Nächste Woche schauen wir, wie sich das Thema weiter entfaltet. Seien Sie dabei immer mittwochs, immer 15 Minuten oder jederzeit auf der Podcast-Homepage.